Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Vor 20 Jahren wurden die beiden Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino von der Cosa Nostra umgebracht. Die beiden Männer hatten im Kampf gegen die Mafia große Fortschritte erzielt und als Folge mit dem Leben bezahlt. Heute, 20 Jahre danach, fragen wir uns, wo steht Italien mittlerweile im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und wie gewappnet sind die übrigen Länder im Kampf gegen die Mafien? Sie hören eine Sendung von Nadia Fischer.
L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa.
Es ist unwichtig, ob einer Angst hat oder nicht. Wichtig ist, dass man mit der Angst leben lernt und sich nicht von ihr beherrschen lässt. Das ist Mut. Alles andere ist Blindheit.
Giovanni Falcone auf die Frage eines Journalisten, ob er als Anti-Mafia-Ermittler in Sizilien keine Angst habe. 1986 war das, kurz vor Beginn des sogenannten Maxi-Prozesses in Palermo. Mit diesem Prozess, den Falcone vorbereitet hatte, wurde der Staatsanwalt weit über Italien hinaus bekannt. Im Maxi-Prozess wurden auf einen Schlag 400 Mafiosi verurteilt. Von einer derart starken Seite hatte sich der sonst so schwache italienische Staat gegenüber der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, noch nie gezeigt. Die Bosse waren alarmiert. Am 23. Mai 1992, also vor ziemlich genau 20 Jahren, starben Giovanni Falcone, seine Frau und drei seiner Leibwächter. Die Mafia hatte ihr Auto auf dem Weg ins Wochenendhaus in die Luft gesprengt. Paolo Borsellino, ein enger Freund von Falcone und ebenfalls Anti-Mafia-Staatsanwalt, sorgte wenige Wochen nach der Ermordung Falcones mit folgender Aussage für landesweite Bestürzung.
Ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la Magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro.
Wenn man Giovanni Falcones Berufsleben zurückverfolge, müsse man feststellen, dass der Staat und die Richtervereinigung vielleicht mehr Schuld an seinem Tod hätten als alle anderen, so das bittere Verdikt von Borsellino. Er spielte damit auf die Tatsache an, dass Falcones Reiseroute, die er am 23. Mai einschlug, aus dem Innern des staatlichen Sicherheitsapparates an die Mafia verraten worden sein musste. Wie sonst wusste der Bombenattentäter so genau, welchen Weg der schwer bewachte Falcone nehmen würde, der aus Sicherheitsgründen immer wieder seine Routen änderte. Borsellinos Aussage war unerhört, denn er wies damit auch auf den damals keimenden Verdacht hin, dass Giovanni Falcone mit stillem Segen oder gar Hilfe des Staates umgebracht worden war. Borsellinos Vermutung, der italienische Staat hatte im Versteckten mit der Mafia über eine Art Frieden verhandelt. Mit dem geplanten Aufbau einer nationalen Anti-Mafia-Behörde hatte Falcone diese Verhandlungen gestört und dafür mit dem Leben bezahlt. Nur zwei Monate nach Falcone fiel auch Paolo Borsellino einem Bombenanschlag der Mafia zum Opfer. 20 Jahre sind seit diesen Attentaten vergangen. Bis heute weiß Italien nicht, welche Rolle der italienische Sicherheitsapparat bei den Morden möglicherweise gespielt hat. Die beiden Attentate reihen sich in Dutzende von Morden und Anschlägen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind und das Klima belasten. In einem Land, dessen Bevölkerung staatlichen Institutionen ohnehin schon argwöhnisch gegenübersteht, ist das verheerend. Francesco Forgione, 52 Jahre alt. Der schwere Mann tippt noch rasch ein paar Sätze in den Computer, dann schickt er die Korrekturen für die Neuauflage seines Buches «Mafia Export» an den Verlag ab. Forgione war unter Ministerpräsident Prodi knapp 3 Jahre lang Präsident der Anti-Mafia-Kommission des Abgeordnetenhauses. Diese parlamentarische Anti-Mafia-Kommission hat fast die gleichen Kompetenzen wie ein Staatsanwalt. Sie darf Zeugen einvernehmen, eigene Untersuchungen durchführen, hat Zugang zu fast sämtlichen Akten. Das ist einzigartig auf der Welt. Forgione sitzt heute nicht mehr im Parlament, doch er forscht und publiziert weiter über die Mafien.
Sono diventati il simbolo di un'Italia pulita. Di un'Italia che non scende a compromessi con la mafia, con la criminalità, con la corruzione.
Falcone und Borsellino werden heute noch verehrt, weil sie für das saubere Italien stehen. Jenes Italien, das mit den Mafien keine Kompromisse eingeht. Ihr Tod fiel auch in die Zeit des Übergangs, als die Erste Republik, wesentlich geprägt vom langjährigen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, im Korruptionsskandal Tangentopoli unterging und die neue Zweite Republik entstand. Viele hofften auf eine Erneuerung. Leider ist das nicht geschehen. Fast in allen etablierten Parteien sind Teile der Parlamentarier korrupt und arbeiten mit den Mafien zusammen.
Der Kampf gegen die Mafien in Italien hat nicht erst mit den Richtern Falcone und Borsellino begonnen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begehrten sizilianische Bauern gegen die Bosse auf. Sie waren es satt, den Mafia-Clans gehorchen zu müssen, ohne aus der Armut zu finden. In den 60er und 70er Jahren wurden viele Kommunisten Gemeindepräsidenten. Zusammen mit den Landwirtschaftsgewerkschaften wehrten sie sich gegen die Infiltration der Gemeindebehörden durch die Cosa Nostra. Viele bezahlten mit ihrem Leben. Als großes Verdienst von Falcone und Borsellino, so Francesco Forgione, gelte bis heute deren modellhafte Ermittlungsmethodik.
Cioè l'idea che i singoli fatti, i singoli omicidi, i singoli attentati non potessero essere più visti singolarmente.
Unter Falcone und Borsellino wurden Mafiaverbrechen nicht mehr isoliert betrachtet. Sie gründeten einen Anti-Mafia-Pool. Der bestand aus mehreren spezialisierten Staatsanwälten, die alle Informationen im Zusammenhang mit der Cosa Nostra zusammentrugen. Informationen über Anschläge, Erpressungen, Morde, Schutzgelderpressungen und so weiter. All das lag wie Puzzleteile vor diesem Team. So begann der Anti-Mafia-Pool, das Funktionieren der einzelnen Clans zu verstehen, wie sie miteinander verbunden sind oder ob sie sich gerade bekriegen. Man begann, das Gehirn der Cosa Nostra zu verstehen und konnte sie so viel besser bekämpfen.
Una squadra, una mente collettiva per contrastare in modo unitario un fenomeno criminale che è un fenomeno criminale unitario.
Der berühmte Maxi-Prozess von 1986, als 400 Mafiosi verurteilt wurden, zeigte eindrücklich den Erfolg dieser neuen Ermittlungsmethode. Seit 1982 gilt in Italien die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation, die mit illegalen Mitteln versucht, Reichtum anzuhäufen, als illegal und ist strafbar. Wer deswegen verurteilt wird, verliert sein ganzes Vermögen. Häuser, Pferde, Yachten, Geld. Seit einigen Jahren können Mafiagüter noch vor Abschluss der langjährigen Verfahren provisorisch beschlagnahmt werden und müssen später der Allgemeinheit für soziale Projekte zurückgegeben werden. Die Beschlagnahmung von Mafiagütern sei sehr effizient, sagt Francesco Forgione.
Che un mafioso può stare in carcere a vita. Non gli fa piacere, però.
Ein Mafioso kann lebenslänglich eingesperrt werden. Natürlich gefällt ihm das nicht, aber in der Mafiakultur gewinnt er dadurch an Prestige. Und wenn er die Organisation trotz Gefängnis weiterführen kann, gewinnt er auch an Macht. Was ihm aber wirklich wehtut, ist, wenn man seine Güter und sein Geld beschlagnahmt. Denn dadurch kann er sein Gefolge nicht mehr bezahlen, ja, nicht einmal mehr seine Familie unterhalten. Wenn man diese gestohlenen Güter, welche der Mafioso der Gesellschaft entzogen hat, wenn man diese in Form von Sozialprojekten der Gesellschaft wieder zurückgibt, so trifft ihn das im Mark. Denn die Gesellschaft hat für ihn keinen Wert. Sie ist für ihn nur da, ausgebeutet zu werden.
Castel Volturno, 200 Kilometer südlich von Rom. Das Städtchen gilt als eine der Hochburgen der neapolitanischen Mafia Camorra. In der weiten Ebene rund um das Städtchen stehen zahlreiche Höfe, wo der berühmte Mozzarella di Bufala, der Büffelmozzarella, produziert wird. Am Eingang zu einem Hof hängt ein riesiges Transparent, auf dem steht: Beschlagnahmtes Gut, hier hat die Camorra verloren. Massimo Rocco leitet die Kooperative Beppe Diana, die das Gut übernommen hat.
Siamo su un bene confiscato alla Camorra e precisamente ad un camorrista molto attivo tra gli anni 70 e gli anni 90.
Das Gut gehörte einem Camorra-Boss, der in den 70er und 80er Jahren viel Geld mit dem Zigarettenschmuggel machte. Hier hat er einen Reithof bauen lassen, in dem er Rassepferde züchtete. Er hat mit diesen Tieren illegale Rennen organisiert. Zudem lagerte er auf dem Hof seine geschmuggelten Zigaretten, bevor er sie auf die Märkte brachte.
parcheggiata temporaneamente qui prima di essere venduta o distribuita altrove.
Der Hof wurde bereits in den 90er Jahren beschlagnahmt. Aus uritalienischen Gründen, Bürokratie, Kompetenzgerangel und Chaos, konnte die Justiz den Hof erst vor 2 Jahren der Gemeinde übergeben. Diese trödelte nochmals 2 Jahre, bis sie ihn schließlich der gemeinnützigen Kooperative Beppe Diana übergab. 5 junge Männer aus der Gegend führen nun den Hof.
Chiunque del territorio, ovviamente dopo aver superato non solo aver rispettato determinati requisiti, ma aver superato anche determinati controlli da parte della prefettura.
Die Region schrieb die Führung des Vereins öffentlich aus. Teilnahmebedingung war, dass man aus der Provinz Caserta kommt und keine Mafia-Vergangenheit hat. Die Präfektur durchleuchtete das ganze Leben aller Kandidaten. 10 kamen in die engere Auswahl. Wir mussten einen 1-jährigen Kurs absolvieren. Da lernte man Buchhaltung, die Führung eines kleinen Unternehmens. Wir lernten, wie wir uns hier in der Pampa zu verhalten haben, falls die Camorra käme, um sich den Hof mit Gewalt zurückzuholen. Wir mussten uns zu den Werten des Anti-Mafia-Kampfes bekennen. Und alle Teilnehmenden mussten sich zudem für eine Spezialisierung entscheiden. Ich wählte den Mozzarella-Käse. Die Mozzarella ist Teil der Esskultur von hier und ich denke, eine saubere Mozzarella-Produktion kann im Kampf gegen die Mafia viel ausrichten.
Die italienische Büffelmozzarella-Produktion ist zum Teil in der Hand der Camorra. Sie benutzt diese, um ihr schmutziges Geld aus dem Drogenhandel weiß zu waschen. Der Transport des hochpreisigen Käses von den Produzenten zu den Zwischenhändlern werde zu großen Teilen von der Camorra kontrolliert, schreibt der Antimafia-Pool von Caserta. Massimo Rocco und seine 4 Mitstreiter setzen mit ihrer Mozzarella-Produktion einen bewussten Kontrapunkt zur herkömmlichen Herstellung.
E quindi le bufale, a differenza dei 3 allevamenti, che sono allevamenti intensivi, con una doppia mungitura, vengono maggiormente sfruttate.
Unsere Büffel grasen im Sommer und wenn es trocken ist, auf der Weide. Sie sind also nicht Jahr aus, Jahr rein eingesperrt, wie sonst üblich. Sie werden nur einmal täglich gemolken. Sie erhalten keine Futterzusätze. Sie werden nicht übernutzt. Und die Mozzarella transportieren wir selber zu den Abnehmern, um mafiöse Infiltration zu verhindern. Unsere Mozzarella trägt deshalb das Label der Anti-Mafia-Organisation Libera und ist die erste Italiens überhaupt, die als biologisch zertifiziert ist.
Die 5 jungen Männer haben noch vieles vor. Produzieren sie derzeit 3-mal die Woche Mozzarella, möchten sie dies auf 6-mal ausdehnen. Dann könnten sie sich einen anständigen Lohn zahlen, sämtliche Steuern begleichen, die Betriebskosten decken und ein paar zusätzliche Stellen schaffen. In einem leerstehenden Anbau wollen sie ein kleines Bed and Breakfast einrichten. In 2 weiteren Gebäuden sollen Schulklassen oder Pfadfinder untergebracht werden können. Die Schüler und Pfadfinder sollen so hautnah erfahren, was es heißt, einen legalen Betrieb zu führen, ohne irgendwelchen Signori zu gehorchen, ohne Schutzgeld zu bezahlen und das alles erst noch auf umweltschonende Weise. Der Betrieb soll vorleben, dass das geht, auch in einem Camorra-verseuchten Gebiet wie Castel Volturno. Die Kooperative erhält noch bis Ende Jahr Unterstützungsgelder von 2 privaten Stiftungen. Dann muss das kleine Unternehmen finanziell auf eigenen Beinen stehen. Das sei sehr wichtig, sagt Theo Sebastio, der Kassierer und Verkaufsleiter der Kooperative.
Oggi siamo 5, ma noi ci auguriamo di essere...
Heute arbeiten wir zu 5 hier, aber wir möchten zu 7, 8 oder 9 hier arbeiten, alle mit einem nicht üppigen, aber anständigen Lohn. Wir wollen damit vor allem den Jungen dieser so geschundenen Region zeigen, dass sich ehrliche Arbeit lohnt und dass man dies aus eigener Kraft schafft, ohne Hilfe der Mafia und ohne Hilfe des Staates. Je mehr Stellen wir schaffen, desto eindrücklicher ist unsere Botschaft.
Più riusciamo a fare ricchezza sul territorio e a far venire delle persone a lavorare qua.
Seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Beschlagnahmung von Mafiavermögen vor 16 Jahren hat der italienische Staat dem organisierten Verbrechen über 10.000 Immobilien und mehr als 1.500 Firmen entzogen. Allein in den ersten 5 Monaten dieses Jahres konfiszierte der Staat Bargeld in der Höhe von 26 Millionen Euro. Diese Zahlen klingen eindrücklich. Doch sie sind es weniger, wenn man sich das Ausmaß des geschätzten Mafia-Vermögens vor Augen hält. Experten sprechen von 100 bis 130 Milliarden Euro, welche die italienischen Mafien jedes Jahr umsetzen. Ein kleiner Teil davon brauchen sie für die Bezahlung ihrer Mitglieder. Das Gros dieses immensen Vermögens landet im legalen Wirtschaftskreislauf, irgendwo auf der Welt. Zurück zu Francesco Forgione, dem ehemaligen Präsidenten der Antimafia-Kommission des Parlaments. Auf seinem Pult liegt der neueste Jahresbericht der Organisation SOS Impresa, einer Abteilung des Nationalen Detailhändlerverbandes. SOS Impresa versucht, Ladeninhabern zu helfen, die sich bei einem Wucherer komplett verschuldet haben und die in Gefahr sind, alles zu verlieren. Der Wucher, also das Ausleihen von Geld zu exorbitanten Zinsen, ist über weite Strecken in der Hand der Mafia.
Lei sa bene che l'usura è una delle classiche attività fortemente controllate dalle organizzazioni criminali.
Mit dem Wucher kommen die Mafien an saubere Läden heran. Kann ein Geschäftsinhaber den Kredit mit einem Wucherzins von 20 bis manchmal 100% nicht zurückzahlen, muss er seinen Laden an den Wucherer, meist einen Mafioso, abgeben. Vielleicht darf der alte Besitzer seinen Job behalten, als Strohmann. Aber er muss den neuen Herren gehorchen. Das einst saubere Geschäft kann die Mafia nun bestens nutzen, um ihr schmutziges Geld aus dem Drogenhandel weiß zu waschen. Nehmen wir ein Hotel, das jährlich 1000 Gäste hatte. Es weist nun plötzlich 2000 Gäste aus. Davon haben zwar nur 50% real im Hotel genächtigt, aber in seinen Büchern tauchen Zahlungen dieser erfundenen Gäste auf und verschleiern so, dass das Geld aus dem Drogenhandel kommt. Deshalb ist für die Mafia das Wuchergeschäft so interessant. Sie kommt an Firmen mit sauberer Vergangenheit heran.
Die italienischen Mafien erwirtschaften aus dem Wuchergeschäft einen Gewinn von 250 Millionen Euro pro Tag. Aufs Jahr gerechnet sind das 9 Milliarden Euro Gewinn. Der Wucher dient den Mafien aber nicht nur zur Geldwäsche und zur Gewinnmaximierung. Er dient auch zur Kontrolle des Territoriums. Gehört der Mafia ein Geschäft, munkelt man sehr schnell im Quartier darüber. Die plötzliche Präsenz der Mafia macht Angst. Und wer Angst hat, gehorcht einfacher, dem lokalen Mafiaboss zum Beispiel. Seit Ausbruch der Krise stellen die Ermittler fest, dass sich der Wucher ausbreitet. Francesco Forgione.
Loro nella crisi sono gli unici che hanno grande liquidità finanziaria.
Die Mafien sind die einzigen, die in dieser Krise über flüssige Geldmittel verfügen, aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten. Die Banken leihen den kleinen Firmen kein Geld, weil sie Angst haben, dass diese pleite gehen. Um zu überleben, wenden sich viele Ladenbesitzer und Kleinunternehmer in Not an die Wucherer. Viele dieser, nennen wir es Geschäftsbeziehungen, enden in einer Katastrophe für die Unternehmer. Es steht fest, in der Krise verwurzeln sich die Mafien noch mehr in ihren Herrschaftsgebieten, nicht nur in Süd, sondern auch in Norditalien und in ganz Europa und werden noch stärker.
In einem noblen Quartier in Roms Altstadt. Hier hat die Anti-Wucher-Organisation SOS Impresa des italienischen Detailhandelverbandes ihre Büros. Nach langem Suchen findet sich ein Opfer, das bereit ist, sein Schicksal zu erzählen. Nennen wir die Frau Luisella. Sie ist 50-jährig und hatte einst ein kleines Baugeschäft mit 3 Angestellten. Alles begann, als der Direktor ihrer Bank mit einer Klage drohte, falls sie nicht innerhalb 24 Stunden ihre abgelaufenen Kredite bezahle. Für Luisella war das eine Katastrophe. Unternehmer, die wegen offener Kredite von einer Bank verzeigt werden, landen in Italien in einem öffentlichen Register. Lieferanten meiden diese Firmen, Auftraggeber ziehen sich zurück.
In meiner Not habe ich mich an einen Freund gewandt und der hat mir einen Kreditvermittler angegeben. Von ihm habe ich 5000 Euro geborgt, zu einem Monatszins von 20%, also 1000 Euro. Ich war erleichtert und überzeugt, die 5000 Euro plus Zinsen fristgerecht zurückbezahlen zu können. Doch das Baugeschäft lief wegen der Krise schlecht. Ich konnte weder Zins noch Kredit je pünktlich zurückbezahlen. Die Schulden häuften sich wegen des stetig steigenden Strafzinses immer mehr an. So begann meine Verschuldungsspirale.
Luisella wandte sich an andere Wucherer, die ihr zu Beginn einen tiefen Zins boten. Doch auch hier schaffte sie es nie zu zahlen. Als ihre Tochter 18 wurde, schickte sie diese noch an ihrem Geburtstag auf verschiedene Banken, um mehrere Kleinkredite zu beantragen. Am Tag ihrer Volljährigkeit stand die Tochter bereits mit 10.000 Euro in der Kreide.
Das war das Schlimmste, was ich je getan habe. Ich habe meine Tochter für mich und mein Geschäft missbraucht. Ein Monat nach ihrem Geburtstag bemerkten die Banken, dass etwas nicht in Ordnung war und verklagten meine Tochter.
Sie sei wie eine Drogensüchtige gewesen. Sie habe immer mehr Geld gebraucht, um die wachsenden Schulden zu decken. Sie habe sich einfach nicht eingestehen wollen, dass sie geschäftlich gescheitert war. Die ganze Familie habe ihr gesagt, hör auf, steig aus, aber sie habe nicht zugehört. Weil ihre Schulden so hoch waren und weil die Wucherer immer öfters mit Gewalt drohten, begann Luisella ihre 4 Wohnungen, die sie in guten Zeiten als Anlage erstanden hatte, zu verkaufen. Sie war so sehr unter Druck, dass sie zu Spottpreisen verschleuderte, an die Wucherer. Nach 3 Jahren hatte Luisella nichts mehr, außer das Haus, das sie von ihren Eltern geerbt hatte und in dem sie mit ihrer Familie und 2 greisen Verwandten lebte. Das Haus war bei den Banken bis unters Dach belehnt, die alle ihr Geld zurückhaben wollten.
Lei pensi, e questo forse, a me hanno buttato fuori la mia famiglia l'11 gennaio.
Am 11. Januar warf uns der Gerichtsvollstrecker aus dem Haus. Es war in aller Früh bei 5 Grad. Wir standen dort mit 2 90-Jährigen im Arm, einer heißen Tasse Milch in der Hand und mit nur dem, was wir gerade auf dem Leib trugen.
In pigiama, con una tazza di latte in mano e con solo i panni che portavamo addosso.
Luisellas Rettung war ein Maresciallo der Carabinieri. Die Polizei hörte einen ihrer Wucherer seit Monaten ab. Deshalb kontaktierten die Carabinieri Luisella. Einer von ihnen habe ihr ins Gesicht gesagt, sie schaffen das nicht alleine, wann wollen sie das endlich akzeptieren?
Io in quel momento non vedevo la persona che mi stava rovinando.
Stellen Sie sich vor, in all diesen Jahren wollte ich nicht sehen, dass mich die Wucherer ruinierten. Ja, ich betrachtete sie gar als Freunde, die mir halfen, meine Schecks zu decken und zu verhindern, dass mich die Bank verklagte.
A coprire gli assegni e non andare protestata.
Luisella ist heute aus dem Schlimmsten raus. Das elterliche Haus hat sie zurückgehalten. Der Rest ist verloren. An Wucherer der Camorra, welche die Antimafia-Ermittler bis heute nicht gefasst haben, da sie sich hinter Strohmännern und Anwälten verstecken. Luisella ist kein Einzelfall. Bei SOS Impresa türmen sich die Dossiers von Wucheropfern. Die UNO schätzt, dass alle Mafia-Organisationen dieser Welt, begonnen bei den italienischen, über die russischen bis zu den asiatischen, einen jährlichen Umsatz von insgesamt 1.000 Milliarden Euro machen. Das sind rund 3% des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Ein Teil davon bleibt im verbrecherischen Kreislauf. Doch über die Hälfte wird via Geldwäscherei in die legale Wirtschaft gepumpt. Zum Beispiel in Neapel. Ein Camorra-Clan übernahm dort heimlich einen großen Kaffeelieferanten. Dieser senkte daraufhin den Preis für seine Bohnen, sodass viele Bars in Neapel freiwillig zu ihm wechselten. Viele andere Kaffeelieferanten gingen daraufhin pleite, da sie mit diesen tiefen Preisen nicht mithalten konnten. Als diese unliebsame Konkurrenz weg war, erhöhte der Camorra-Lieferant seine Preise massiv und zwang die Baristi, weiterhin bei ihm einzukaufen. Das Beispiel zeigt, wegen der fast uneingeschränkten Finanzkraft der Mafia kann diese entgegen allen Regeln der Marktwirtschaft in den legalen Kreislauf eindringen und unliebsame Konkurrenz zerstören. Auf gleiche Weise verfuhr die kalabrische Mafia 'Ndrangheta in Mailand. Heute dominiert sie im Bausektor den Aushubmarkt zu fast 100%. Francesco Forgione ist überzeugt, es braucht strenge Kontrollen der internationalen Finanzströme, um den Mafien ihre Geschäfte zu verderben. Forgione ärgert sich im Besonderen über die Steuerparadiese, wozu er auch die Schweiz zählt, trotz aller Anstrengungen.
C'è una ipocrisia che ha accompagnato le classi dirigenti negli ultimi 20 anni. L'ipocrisia è, penso all'Europa.
Seit 20, 30 Jahren hat das Geld eine Art Status der absoluten Schuldlosigkeit erlangt. Es soll sich deshalb immer und überall frei bewegen können. Ein Euro kann heute an einem Tag 70 Mal Land und Bank wechseln. Das ist technisch möglich. Es ist Heuchelei, wenn man glaubt, dass die Mafien von dieser Freiheit keinen Gebrauch machen. Im Gegenteil, wenn ein Euro 10, 20 Mal innerhalb weniger Tage Land und Bank gewechselt hat, ist es praktisch unmöglich herauszufinden, woher er kommt. Wie soll ein Schweizer Banker erkennen, dass der Ursprung im Drogenhandel war? Wir müssen erkennen, dass der freie Kapitalverkehr das Wachstum der Mafien begünstigt hat.
Forgione sagt, es sei unredlich von der Schweiz und anderen Ländern mit einem starken Bankensektor, sich mit Händen und Füßen gegen den automatischen Informationsaustausch von Finanzdaten zu wehren. Diese Länder sagten, sie wollten damit ihre ehrliche Kundschaft schützen. Das könne er nachvollziehen, meint Forgione. Im Schutze dieser ehrlichen Kundschaft profitierten aber die internationalen Mafien von den laschen Kontrollen im Finanzsektor. Wegen deren Absenz könnten sie jedes Jahr Hunderte von Milliarden Euro waschen. Forgione hofft, dass sich auf EU-Ebene endlich etwas tut. Neben dem automatischen Informationsaustausch brauche es europaweit einheitliche Anti-Mafia-Normen. Die Zugehörigkeit zu einer Mafia müsse in allen Ländern unter Strafe gestellt werden. Außerdem müsse überall Mafia-Vermögen beschlagnahmt werden können, wie in Italien. Die Schweiz kennt beide Normen, doch sie kommen selten zur Anwendung. Weil ihr nicht genau hinseht, sagt Francesco Forgione. Anti-Mafia-Ermittler auf der ganzen Welt sind sich einig. Die Staatengemeinschaft hinkt mit ihren Gesetzen und Instrumenten im Kampf gegen die Mafien weit hinterher. Selbst Italien, das in diesem Bereich Schrittmacher ist. Forgiones Bestandesaufnahme ist ernüchternd. Platz für Pessimismus gäbe es aber nicht, sagt er und verweist auf den Anti-Mafia-Kämpfer Giovanni Falcone, der kurz vor seiner Ermordung Folgendes sagte.
Die Mafia ist nicht unbesiegbar. Sie ist ein menschliches Phänomen und hat, wie alles Menschliche, einen Anfang und ein Ende. Wir müssen aber ihre Gefährlichkeit erkennen und uns vor Augen halten, dass sie besiegbar ist. Wir müssen von den Einzelbürgern keine Heldentaten verlangen. Wir müssen bloß die besten Kräfte der staatlichen Institutionen einsetzen.
Wo steht Italien heute im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und wie gewappnet sind die übrigen Länder im Kampf gegen die Mafien? Sie hörten eine Sendung von Nadja Fischer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.